Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 22. GetTex-Podcast Börse aufs Ohr und das Ganze heute am Donnerstag, den 20.11., dem Tag der UN-Kinderrechte. Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid, um euch einen Überblick zu den heißen Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem heutigen Expertenteam habe ich Mr. Charttechnik von Robomatrix, Martin Utschneider, dem Finanzjournalisten, der für euch auch KI einsetzt, um noch schneller Wirtschaftsmeldungen mit Produktideen zu verbinden, Daniel Saurenz und Sebastian Bläser von UniCredit One Markets. Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Schön, dass ich euch alle wieder mit dabei habe heute.
Hallo, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Hallo.
Der Episode 22 gebe ich heute den Titel Stillstand Deluxe. Denn zum einen spreche ich mit meinen Gästen über den immer noch anhaltenden Seitwärtstrend an den Märkten und darüber, ob seitwärts das neue Crash ist. Und vielleicht hat Sebastian auch die passenden Produkte zu der aktuellen Marktsituation dabei. Außerdem langweile ich euch nicht, ein kurzer Preview der heutigen Themen. Das Marktupdate mache ich heute zusammen mit Daniel Saurenz, die GetEx Riskindikatoren nehme ich unter die Lupe. Das Chartupdate mal nach Zahlen mit Martin Upschneider. Die Beauty-Tipps werde ich heute mit Sebastian und euch zusammen besprechen. Und unter Inside GetEx verrate ich euch, was sonst noch so alles passiert. Und das ist im November einiges. Das Beste zum Schluss, die Rubrik Wünscht dir was. Und zu Beginn noch der Hinweis auf das Ende des Podcasts. Hört euch bitte den relevanten Disclaimer an, denn schneller kann ich ihn wirklich nicht sprechen. Also, hört rein, los geht's. Sebastian, schön, dass du heute zum ersten Mal im GetEx-Podcast bist. Ist es doch dein erstes Mal im Podcast überhaupt oder bist du ein Erfahrener?
Also ich habe schon viele Webinare gemacht und auch schon viele TV-Auftritte, aber es ist tatsächlich heute das erste Mal, dass ich einen Podcast mache.
Perfekt, da freue ich mich ganz besonders, dass GetEx dein erster Podcast-Partner ist. Traditionell fangen wir an mit ein paar persönlichen Einblicken zu dir, denn du bist ja auch schon seit 2000 in der Zertifikateblase. Lass uns ein bisschen ausholen, erzähl kurz was von dir. Wo kommst du her?
Also ich bin gebürtiger Münsteraner, Münster in Westfalen. Ich sage immer gerne hochdeutscher Gürtel, also ich habe keinerlei Dialekt, obwohl ich in München wohne. Aber man hört es mir wirklich nicht an. Und in der Stadt habe ich auch dann entsprechend studiert und genau, und seit 2000 quasi dann Berufserfahrung gesammelt in verschiedenen internationalen Großbanken, bis ich dann schlussendlich bei der UniCredit gelandet bin.
Lass uns kurz auf deine Zwischenschritte eingehen. Genau, du hast gesagt, du hast an der FH in Münster studiert. Dann hast du ein Praktikum bei der Société Générale angefangen in Paris, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie kam denn der Schritt dahin? Also Münster und Paris ist ja erstmal, muss man mal drauf kommen.
Ja, das stimmt. Also ich habe als Jungspund, als angehender Student schon getradet und ich habe Optionsscheine gehandelt. Und seinerzeit war SocGen eines der führenden Häuser und da hat sich tatsächlich zugetragen, dass ich auf der Hotline der SocGen angerufen habe. Und irgendwie, das war abends, das war in den Abendstunden und irgendwie dann mit dem dort zuständigen Ansprechpartner oder Händler in ein Gespräch mich verwickelt habe und er dann, sage ich mal, mich darauf hingewiesen hat, dass man ja eigentlich dringend Praktikanten sucht. Das war wahrscheinlich eine der einzigen Praktikumsstellen im Banking aller Zeiten, wo mich der Banker selber davon überzeugen musste, bei denen ein Praktikum zu machen, weil ich hatte überhaupt gar nicht dran gedacht, überhaupt ein Praktikum zu machen. Ich war nämlich erst seit einem halben Jahr im Studium und hatte mich mit der Idee noch nie beschäftigt. Und er hat dann gesagt, bitte bewirb dich doch bei uns. Und dann habe ich mich halt beworben und dann kam eins zum anderen.
Ja, mega Geschichte, okay. Ja, aber so passiert es manchmal. Es gehört halt auch immer dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das war bei mir damals auch so. Ja, interessant, das ist gut. Und dann aber immerhin gleich Paris, also nicht Frankfurt, sondern Paris.
Ja, genau. Also die Société Générale hatte tatsächlich damals ihr gesamtes internationales und auch europäisches Geschäft eben zentral von oder relativ zentral von Paris aus gemacht, eben auch für Deutschland. Und ich war dann für den deutschen Markt zuständig, also für das Emittieren und auch Handeln. Also das nannte sich damals noch Teletrading. Da wurde wirklich am Telefon wurden dann Transaktionen gemacht, eben für den deutschen Markt. Und das wurde dann von Paris aus gemacht. Später erst ist die Société Générale dann ab 2003, 2004 nach Frankfurt gegangen und hatte da dann auch eine Niederlassung von, wo sie auch das Geschäft dann weiter betrieben hat.
Okay, und dann, da bist du ja auch dann gewesen in Frankfurt, warst da 7 Jahre und vermutlich auch für Public Distribution, also für Produkte an Selbstentscheider zuständig, oder?
Ja, genau. Das war dann der gleiche Themenbereich wieder, wo ich mich dann beworben hatte. Das war dann glückliche Fügung, dass die nach Frankfurt gegangen sind. Ich hatte mich beworben, war gerade zufällig eine Stelle frei und habe dann 7 Jahre dort gearbeitet im Bereich Public Distribution, habe auch teilweise Sales gemacht, auch so ein bisschen für institutionelle Kunden. Das war dann damals noch so eine gemischte Rolle. Das heißt, ich habe auch wohl durchaus Erfahrung in eben institutional oder zumindest strukturierte Derivate-Sales. Also nicht nur das reine PD-Geschäft. Und bin dann nachher auch, als ich zur UniCredit gewechselt bin, auch erst in diesem Bereich dann entsprechend angefangen.
Guter Punkt. Wie kam es dann dazu, dass du dich 2011 Richtung Süddeutschland, also sprich nach München zu UniCredit orientiert hast?
Ja, eigentlich wieder genauso wie damals bei dem Praktikum. Man musste mich quasi überzeugen. Ist wieder jemand auf mich zugekommen und hatte mich informiert, das war damals ein großer Kunde, der hatte mich informiert, dass die UniCredit damals noch Hypo Vereinsbank dringend doch ein Sales benötigt, ob ich nicht Interesse hätte. Dann dachte ich mir so, ja gut, sprechen kann man ja mal. Und dann musste man mich wieder quasi dazu nötigen, mich dann bei der UniCredit zu bewerben. Also ich wurde im Großen und Ganzen, würde man heute sagen, ich bin abgeworben worden. Das hat dann einfach gut gepasst und ja, so kam das dazu. Also auch überhaupt nicht von meiner Seite in irgendeiner Form initiiert.
Ja, schön. Ist eine super Story, wie sich dein Lebenslauf so gefügt hat, teilweise auch durch Zufälle. Sag noch kurz unseren Hörern, wie gestaltet sich dein aktueller Job? Was ist dein tägliches Geschäft?
Also was ich halt an dem Job mag, ist, dass er sehr vielseitig ist. Man hat wirklich Berührungspunkte in allen Bereichen, natürlich viel Kontakt zu sowohl privaten als auch professionellen und institutionellen Kunden. Man ist zuständig für das Produktmanagement und auch die Emission eben der Produkte. Man hat viel auch mit rechtlichen Aspekten natürlich zu tun, mit Verkaufsprospekten und Ähnlichem, aber natürlich auch viele IT-Themen, die dann abzuarbeiten sind, was eben mit Bankinfrastruktur zu tun hat und eben auch andere Bereiche, viel Kontakt natürlich auch mit den Tradern und Abstimmung auch mit Preisen, Beantwortung von Kundenanfragen, auch natürlich größere, längere Projekte, wo dann auch mal so Themen reinkommen wie Settlement oder künstliche Intelligenz oder digitale Wertpapiere. Also es ist wirklich sehr vielseitig und spannend.
Abgesehen von den spannenden Themen in deinem täglichen Job, Hobbys, hast du außerhalb der Bank welche oder wie verbringst du deine Freizeit?
Ja, ich habe viele Hobbys, also natürlich Sport. Ich bin gerne in den Bergen, also sowohl Klettern. Ich habe früher auch tatsächlich so richtig Felsklettern gemacht und dann auch Klettersteige und eben auch entsprechende Bergtouren. Aber jetzt natürlich kein Extrembergsteigen, aber ich sag mal etwas anspruchsvollere Bergtouren würde ich das mal nennen. Oder halt auch mal joggen und schwimmen gehen. Und eine meiner Passionen ist tatsächlich noch, dass ich Sammler bin von Spirituosen, also Spirituosensammler und da mit einem Fokus auf besonders alte. Also ich habe ein paar Schätze in meinem Weinkeller, die tief ins 19. Jahrhundert zurückreichen, teilweise 1825er Jahrgänge oder 1850er Jahrgänge. Das ist also noch so ein bisschen ein Sammelhobby.
Sehr cool. Das klingt spannend. Da müssen wir mal drüber eintrinken.
Ja, da habe ich das ein oder andere Schätzchen bei mir im Keller und dann kann man in der Kombination auch Schach spielen, weil das ist noch mein anderes Hobby. Ich bin auch passionierter Schachspieler.
Sehr schön. Das klingt super. Da kenne ich jemanden, mit dem ich dich unbedingt verkuppeln muss. Sebastian, ganz lieben Dank für die persönlichen Einblicke. Wir hören uns gleich nochmal bei den Beauty-Tipps wieder. Bis gleich.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so getan? Zeit für eine schnelle Analyse des halben Monats November. Nach dem unglaublichen Monat November hat es der Oktober natürlich ein bisschen schwerer, aber ich schaue mir die ersten 14 Tage an und habe festgestellt, dass eigentlich Capped Bonuszertifikate deutlich an Trades zugelegt haben, nämlich 10%, aber die Hebelprodukte hängen immer noch 15% hinter dem vergleichbaren Vormonatszeitraum. Top-Basiswerte bei den Zertifikaten auf GETTEX ist der DAX vor dem Nasdaq, dann kommt Gold, gefolgt von Nvidia, Tesla ist zurück, Palantir, Rheinmetall, AMD und Meta. Und weil ja Gold in fast aller Munde ist, habe ich mir überlegt, über welche Produkte ihr denn das Thema Gold aktuell spielt. Ich habe es mir angeschaut und es sind im November bisher 40.000 Trades nur in Open End Turbo, Mini Futures und Faktoren. 5 Trades gab es sogar von Anlegern in Discount-Zertifikate, wo ihr durch die aktuelle Vola eigentlich ganz gute mittelfristige Renditen bekommt. Zum Beispiel ein 4.350er Cap, also gecapped auf dem letzten High mit 9% Luft nach oben und einem Jahr Laufzeit bekommt ihr 6% Seitwärtsrendite. Und zum Vergleich dazu bringt euch beim 8%igen Abstand in einem Jahr Laufzeit der DAX nur 4% Seitwärtsrendite. Also 5 kluge Trader-Anleger gab's in Discount-Zertifikaten. Der Rest hat Gold über Hebelprodukte gespielt. Schauen wir uns die Indizes an. Daniel, der DAX oder eigentlich die europäischen Indizes eher unverändert bzw. leicht rückläufig. Der DAX ist eher die letzten 6 Monate so komplett seitwärts geschoben. Und heute, wir zeichnen auf am Dienstag, sind wir zum ersten Mal unter die 200-Tage-Linie gerutscht.
Ja, ich muss auch sagen, seitwärts ist das neue Crash. Ja, kann man so sagen. Wobei so der Touch Richtung 23.000, ja, das ist jetzt alles noch kein Crash, aber wir reden jetzt wenigstens mal so über eine kleine Korrektur. Also Seitwärtstrend übergeordnet immer noch, aber mit leichten Korrekturtendenzen. Was natürlich in Deutschland auffällig ist, wenn man sich die breiten Medien anguckt. Ich lese an so vielen Stellen Crash, also vergangenes Wochenende auch in breiten Magazinen, die jetzt eher politorientiert sind, da war Crash auf der Webseite. Dann Deutschlands große Boulevardzeitungen haben 7 Crash-Propheten diese Woche ausgepackt. Da kann man sie alle nehmen und manchmal habe ich das Gefühl, dass das in Deutschland vielleicht so ein bisschen der Wunsch ist, dass man andere auf unser Niveau runterzieht, weil unser Wirtschaftswachstum ja so dünn ist und die Regierung so wenig liefert und die Journalisten wahrscheinlich auch sehen, wie mau das hier alles ist, dass man denkt, ah, wenn es international crasht, dann sind wir nicht mehr so schlecht, weil in der Relation ist es dann besser. Das heißt aber mit anderen Worten, bei den Amerikanern ist es auch eine kleine Korrektur. Die Nasdaq liegt 6% vom Top. Ja, Mai, kann man da sagen. Ich halte es sogar für sehr, sehr gesund, denn ich hätte nicht haben wollen, und gut, das Jahr ist noch nicht zu Ende, aber ich hätte auf jeden Fall nicht haben wollen, dass wir beim DAX 26.000 ins neue Jahr gehen oder bei der Nasdaq irgendwie schon in sowas Verrücktes wie Richtung 30.000 blicken. Denn das erhöht natürlich die Fallhöhe und von der Fallhöhe wird gerade ein bisschen was weggenommen und das ist ganz ausdrücklich gut.
Mhm. Du relativierst das immer schön. Der Deutsche setzt sich dann gerne in den Kontext, verallgemeinert gesprochen, mit anderen Wirtschaften der Welt. Und ich freue mich schon wieder drauf, wenn in der Tagesschau das Bild vom Hamburger Hafen mit den Containern eingeblendet wird. Der deutschen Wirtschaft geht schlecht. Aber ihr habt es in eurem Newsletter auch geschrieben, die Schwäche der europäischen Aktien wird vermutlich nicht nur an dem Big Tech, an einer möglichen KI-Blase liegen, sondern vermutlich auch die Rückabwicklung der Carry-Trades spielt eine Rolle. Das fand ich einen sehr interessanten Aspekt.
Genau, auf jeden Fall, denn die Japaner geben im Moment richtig Druck auf den Markt und ich habe diese Woche einem Bekannten geschrieben, wow, wir waren fast zu früh dran, denn ich war im Mai in Japan und da waren auch ein paar befreundete Menschen aus der Bankenbranche und wir haben uns damals schon gefreut, so wow, Yen 162, wie lang wird das wohl noch halten? Und wenn ich dann über einen Yen von fast 180 rede, das ist natürlich schon brachial. Also kleiner Urlaubstipp am Rande, Japan ist ohnehin schon günstig, jetzt ist es noch günstiger, aber es sorgt selbstredend für Verwerfungen an den Märkten. Und heute Morgen schrieb bei uns, wir haben noch so einen kleinen Börsenchat, der unseren Börsenbrief ergänzt. Das ist die Quintessenz daraus, mündet dann auch immer in unseren Börsenbrief. Aber da schrieb jemand, dass das erinnert an die Dame in UK, die ja vor, ich glaube, 1-2 Jahren oder so probiert hat, geldpolitisch da Experimente durchzuführen. Da hat das Pfund richtig einen mitbekommen. Und ja, Japan eben auch gerade auf der Währungsseite sehr angeschossen.
Wenn wir nach Übersee schauen, S&P, Dow, Nasdaq, alle deutliche Minus, zumindest für den November. Ihr habt's auch geschrieben, also der längste Shutdown der US-Geschichte ist zwar beendet, nachhaltig geholfen hat's dem Markt aber bisher nicht. Jetzt gibt's weitere Zinssenkungsfantasien. Die Arbeitsmarktdaten sind im Fokus. Wie ist deine Meinung dazu?
Naja, die USA, die ist schon sehr gespalten gerade. Das war zum einen fast ein bisschen Sell on Good News. Und die Good News war eben Shutdown beendet. Auf der anderen Seite hatten wir fast alle Big Techs durch, abgesehen von Nvidia. Und das war durch die Bank ja im Grunde gut. Aber das große Thema, was über der US-Börse momentan schwebt, ist nicht die Korrektur in der zweiten und dritten Reihe. Die ist ohnehin schon etwas länger am Laufen und die ist auch schon recht weit fortgeschritten, wie ich finde. Da braucht man sich nur eine Coinbase angucken. Die kriegt natürlich auch über den Kryptobereich Druck. Aber es gibt viele, viele Einzelaktien, die schon durchaus 10-30% korrigiert haben. Oracle zum Beispiel hat sogar schon ein Drittel ihres Kurses vom Höchststand verglichen abgegeben. Aber wir diskutieren, der ein oder andere wird sich erinnern an Meta, damals mit dem Metaverse, wie groß ihre Ausgaben sind und ob das alles zu rechtfertigen ist. Und in den USA geht es ausschließlich gerade darum, die großen Investitionen in KI, wird das zielführend sein oder ist das, um es mal platt zu sagen, in Teilen verbranntes Geld? Und je mehr der Markt zu der Idee kommt, oh, da wird aber auch ziemlich viel Geld verbrannt, desto skeptischer wird er. Und das wurde jetzt hat genutzt, um ein bisschen Luft rauszulassen. Wir haben ja breite Korrekturen gesehen, auch bei den großen Aktien in den letzten Tagen wohlgemerkt erst. Also das waren die letzten, die zurückgefallen sind. Abgesehen von Alphabet, Google, denn die notieren eigentlich immer noch auf Rekordhoch. Die haben sich bombig gehalten. Da gab es nochmal Zusatzpush von Warren Buffett. Aber das schwebt so über dem Markt. Und auf der anderen Seite hat man natürlich eine geldpolitische Phase, die ungewöhnlich freundlich für die Märkte jetzt ist. Denn das passiert ja in der Regel nicht, dass du Aktienmärkte auf dem Top hast und gleichzeitig die Fed sagt, wir werden laxer. Das passt ja normalerweise nicht zusammen. Und das müsste dem Markt aber grundsätzlich natürlich weiterhin schon gefallen. Um aber deine Frage auch noch abzuschließen, es gab bei den Notenbankern aus der zweiten Reihe aber viele Stimmen, die auch sagten, naja, Dezember-Zinssenkung ist nicht, bei euch in Bayern sagt man Kmate Wiesen, sondern da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und das musste der Markt zumindest in einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann wieder auspreisen. Wir sind jetzt so bei 2/3 pro Senkung, 1/3 dagegen. Das verschiebt sich dann aber auch immer mit den Daten, auf die wir jetzt noch warten aufgrund des Shutdowns. Da gibt es ja noch einen gewissen Verschub bei den Wirtschaftsdaten.
Was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, war eine Analyse von Morgan Stanley, die rauskam, dass unter dem Tenor, dass alle auf die platzenden Blasen wachsen, dass die Analysten, die professionellen Analysten gerne auf die Tagesordnung nehmen, den KI-Rausch möglicherweise zu beenden, den unberechenbaren Einfluss des Weißen Hauses auf die Wirtschaft als Pulverfass mitnehmen. So, und der Chefstratege von Morgan Stanley aber zu den optimistischen Beobachtern der US-Aktien gehört und von starken Unternehmensgewinnen auch spricht. Also hier sieht er das Jahr 2026 für einen Anstieg im S&P von 16% gut. Und Zitat, wir befinden uns im Bullenmarkt mit einem neuen Gewinnzyklus, für vor allen Dingen für hinterherhinkende Aktien des S&Ps interessant sein wird. Also insofern, da gibt's auch noch jemanden, der das ganz klar, die Blase ganz klar verneint. Was auch erfrischend mal ist, so eine Stimme zu hören.
Ja, in der Tat. Ich habe auch diese Woche mich mit einem großen Asset Manager unterhalten aus Frankfurt und die machen ja jetzt gerade alle im November ihre Prognosen für das nächste Jahr. Und dann müssen die natürlich gucken, dass man nach draußen auch möglichst was verkaufen kann. Also es gibt nichts Blöderes was für eine Investmentbank. Du schreibst drauf beim Kursziel für den S&P 500 nächstes Jahr 7.300 und wir stehen im Dezember bei 7.300. Das wäre natürlich relativ doof. So, insofern sagen die alle gerade, Mensch, dieser Rückgang am Markt kommt uns sehr, sehr gelegen, denn wir haben ja ein Ziel, der eine hat 7,3, der andere hat 7,5 für nächstes Jahr. Das berechnet sich ja dann auch entsprechend aus den zu erwartenden Gewinnen. Und wenn der S&P jetzt runterkommt im November, dann ist es prozentual ja eben deutlich attraktiver. Dann kann ich sagen, ich habe nächstes Jahr wenigstens mal ein Ziel von 12%, 13%, 14%, 15%. Das ist ja dann immer noch deutlich oberhalb der durchschnittlichen Rendite von Aktien im langfristigen Schnitt, denn die liegt ja bei 7-8%, je nachdem, welchen größeren Wirtschaftsraum man anschaut.
Daniel, ganz herzlichen Dank für deine Aspekte, den Markt beleuchtet zu haben. Ich habe mich wie immer sehr gefreut, dass du heute mit dabei warst. Danke dir.
Vielen Dank und Gruß in die Runde.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
So, herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du heute in der Rubrik Mal nach Zahlen wieder mit dabei bist. Über was sollen wir deiner Meinung nach reden? Du bist ja auch bekannt als Mann der klaren Worte und Einschätzungen. So habe ich's gern. Ach, ich sag mal, lass uns mit dem DAX anfangen, oder? Was meinst du?
So ist es. Ist ja auch der deutschen Börsianer liebstes Kind, sage ich mal.
Sehr schön. Was sagst du zum heutigen Verlauf am Dienstag, dass wir kurzfristig oder zumindest jetzt mal unter die 200-Tage-Linie gegangen sind? Ist deiner Meinung nach auch noch alles intakt im Markt oder ist das Grund zur Vorsicht, rein charttechnisch betrachtet?
Also, wir hatten es ja bei einem der letzten Podcasts an dieser Stelle auch schon. Ich schreibe es ja auch in meinem täglichen Newsletter. Es ist nach wie vor ein Seitwärtstrend. Und solange wir die 23.051 nicht unterschreiten, ist der DAX noch seitwärtsläufig. Und das ist er schon seit Mai. Wir hatten auch schon mal so einen Rückgang mal im August. Da kamen wir ja auch von gefühlt ganz oben bis in die Sphären, in denen wir uns jetzt befinden. Das ist alles keine Crash-Situation. Das ist alles eine Konsolidierungssituation. Und was wir heute aktuell sehen zum Zeitpunkt der Aufnahme, was mich ein bisschen positiv stimmt, ist, dass wir vielleicht sogar eine mögliche Hammerformation bekommen. Das ist ja immer so eine Bodenbildungsformation, die sich natürlich dann erst mit der Tageskerze von morgen bestätigen muss. Aber man sieht hier im Moment, der Markt ist jetzt erstmal ja deutlich zurückgekommen. Aber so wie es viele titulieren, vorschnell, es ist noch kein Crash. Es ist auch von der Theorie her noch kein Crash. Wir haben noch keinen 20-prozentigen Rückgang. Und für den DAX möchte ich abschließend sagen, solange wir, und das, was ich ja schon seit Monaten sage, solange wir die 23.051 nicht unterschreiten, sind wir nach wie vor im Seitwärtstrend.
Und nicht unterschreiten heißt auf Closing-Basis oder Intraday?
Closing-Basis, sage ich immer, dann werden auch die Trendfolger nervös. Intraday kann es immer mal passieren. Mhm. Da sollte man sich nicht nervös machen lassen, denn oftmals sind so Intraday-Unterschreitungen mal nach einer Stunde wieder relativiert. Also richtig nachhaltig würde ich es dann erst wirklich mit dem Schlusskurs dann sehen. Und dann haben wir wirklich eine nachhaltige Unterschreitung. Aber soweit ist es noch nicht.
23,51 haben wir im Auge. Und wie dein, ich glaube, Vorredner der letzten Podcast-Episode gesagt hat, der Christian Schlegel, der Markt nimmt einen Imbiss, er gönnt sich eine Pause und das ist gut so. Und so würde ich jetzt auch deine Einschätzung bewerten.
Ganz genau, so ist es. Er nimmt sich eine Pause, die Indikatoren kühlen etwas ab. Er hat wieder Luft zum Atmen. Kann man sich so vorstellen wie ein Marathonläufer oder wie ein Sprinter. Irgendwann muss man mal eine Pause machen. Man braucht wieder Sauerstoff in den Lungen, Sauerstoff in den Muskeln. Und so scheint mir der DAX momentan Luft zu holen. Trotzdem, dass natürlich die Gazetten jetzt alle wieder den Crash hervorbeschwören wollen, zumindest medial, technisch ist er noch nicht da und wie gesagt im Moment seitwärts.
Was macht denn der amerikanische Patient, die amerikanischen Märkte? Jetzt haben wir es gerade vom Marktupdate von Daniel gehört. Es gibt Zinssenkungsfantasien, es gibt möglicherweise doch keine KI-Blase und es gibt möglicherweise doch einen Bullenmarkt 2026. Wie siehst du das aus charttechnischer Bewertung?
Also ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn ich rein charttechnisch an die Sache rangehe, dann ist auch der S&P im Durchschnaufen. Er ist innerhalb seiner Volatilitätsbandbreiten ist er noch da. Diverse Fibonacci-Projektionen bzw. Retracements halten punktgenau. Auch da tut's natürlich weh, wenn man beim Hoch eingestiegen ist. Am 29.10. Das Hoch war 6.920 und wir befinden uns jetzt bei 6.672. Aber das ist prozentual, das sind 5-6%. Auch da gilt wie für den DAX. Es ist keine Blaupause der S&P 500 und der DAX, aber es ist zumindest ein guter Vergleich. Es ist ein Durchatmen auf hohem Niveau und das haben wir ja schon oftmals gesehen. Wenn neue Hochs erklommen werden, sind die Märkte oftmals überhitzt, überheizt sozusagen. Da nimmt sich der Markt eine Auszeit und im Moment ist es so, dass wir im Gegensatz zum DAX auch beim S&P noch deutlich oberhalb der 200-Tage-Linie tendieren und auch Trendfolgeindikatoren, wie sie da so mystisch klingen, wie der Ichimoku, Kinko Hyo, sind auch noch trendfolgend positiv. Also all das, was momentan hier als Crash bezeichnet wird, ist eher medialer Natur, als es wirklich an den Märkten hier sich widerspiegelt. Klar, es tut weh, wenn man direkt am Hoch eingestiegen ist und ist jetzt 5 oder 6% hinten. Dann denkt man sich, naja, was habe ich jetzt da gemacht? Aber es ist auch bei den amerikanischen, also zumindest als Beispiel der S&P 500, als der amerikanische Leitindex, ist von Crash bei weitem noch nichts zu spüren. Im Gegenteil.
Danke für die Einschätzung. Dann würde ich mit dir gerne noch über Edelmetalle, Gold und Silber sprechen.
Ja.
Bist du bereit?
Natürlich, immer. Über Gold spreche ich immer gerne, sowohl physisch als über den Preis. Man muss hier das Gleiche, man muss, also wir sind nach wie vor, muss man sich mal vorstellen, wir kratzen an der 4.100. Das Hoch war bei 4.000, knapp unter 4.400. Also summa summarum, das Gold nimmt sich auch, jetzt darf ich den lieben Christian zitieren, nimmt sich hier auch einen Snack und nimmt eine Auszeit. Wir sind oberhalb der Bollinger Bandbreite und auch das ist mein Sprech seit einigen Wochen, so seit Anfang Oktober, solange wir nicht unter 4.000, das ist die psychologische Marke, und die technische Marke ist 3.888 fallen, ist der Aufwärtstrend intakt. Gold atmet durch, Gold schnappt nach Luft, aber nicht, weil es am Absaufen ist, sondern weil es sich auf hohem Niveau konsolidiert.
Perfekt analysiert, das versteht jeder. Ja, und was auch aufgefallen ist, gerade der chinesische Staat ist ja seit einem Jahr regelmäßig jeden Monat als Käufer am Goldmarkt aktiv. Auffallend ist hier, dass er relativ antizyklisch vorgeht und im Oktober diesen Jahres, also vor anderthalb Monaten, ist bislang das geringste Kaufvolumen des chinesischen Staates in Gold registriert worden. Also offensichtlich, je höher der Preis, desto vorsichtiger hat der chinesische Staat hier agiert. Aber gut, wenn es eine Verschnaufspause ist, dann werden wir sie in den kommenden Monaten auch wieder am Markt sehen. Und by the way, der Goldschmuck, die Nachfrage nach Goldschmuck in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist deutlich zurückgegangen. Auch dafür gibt's Charts, alles wird visualisiert. Ja, und der Goldzug in Dubai zählt mittlerweile zu den wichtigsten Goldhandelsplätzen weltweit. City of Gold, auch da das Volumen, die Nachfrage im Moment zurückgegangen. Aber schön, wenn da niemand absäuft, sondern Luft holt, dann soll's so sein, lieber Martin. Zum Schluss hatte ich dich gebeten, noch eine Aktie rauszusuchen, nachdem ich letzte Episode mit dem Christian über die Deutsche Bank gesprochen hatte, die sich just heute als europäischer Champion neu positioniert. Gut, sie hat ein bisschen vom Kurs auf die Mütze bekommen, aber egal, da gibt's auf jeden Fall eine Story dahinter, da ist Fantasie in der Aktie und du hast dir heute die Nvidia ausgesucht. Nicht ganz grundlos, denn die kommen mit Zahlen.
Genau, das ist die meistbeachtetste Aktie der Welt. Manchmal habe ich das Gefühl, das BIP von Deutschland oder von Europa ist weniger interessant als die Quartalszahlen oder irgendwelche Ad-Hoc-Meldungen, was die Nvidia anbelangt. Aber bei der Nvidia gilt auch von der Dynamik in die Konsolidierung. Klar, wir waren schon mal in Sphären um die 200, was war es genau, High war das, war 212. Jetzt bewegen wir uns bei 186. Das ist natürlich prozentual ein deutlicher Rückschritt, ein deutliches Rückkommen. Das sehen wir aber bei so einer volatilen Aktie wie Nvidia immer wieder. Die Nvidia ist weiterhin, sagen wir, von der Dynamik jetzt wieder in die konsolidierende Seitwärtstendenz gewechselt. Also da ist auch keine, es tut weh, es ist ein kleiner Warnschuss gewesen. Ja, aber es ist jetzt kein Weltuntergangsszenario. Also Nvidia, solange die Nvidia, sie kann auch nochmal von 186, sage mal, in die Sphären um 180 oder vielleicht 175 konsolidieren, vielleicht auch im Zuge der Quartalszahlen, die vielleicht dann nicht gut genug oder nicht schlecht genug, was auch immer, ausfallen. Aber summa summarum, die Nvidia hat weiterhin Potenzial nach oben. Da passen auch die Trendfolgeindikatoren. Der Aufwärtstrend, der langfristige, ist intakt. Der kurzfristige ist ein Seitwärtstrend. Also es gibt Schlimmeres.
Sehr schön. Also sind wir auf die Zahlen gespannt. Neuverschuldung hin oder her, KI-Blase hin oder her, Put-Call-Ratios hin oder her. Also alles, was dagegen spricht. Du sagst, charttechnisch sieht die Aktie gut aus. Und dann sind wir auf die Zahlen übermorgen gespannt. Martin, ganz lieben Dank, dass du heute in der Rubrik Mal nach Zahlen wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns in den nächsten Episoden wieder hören.
Ja, ich sag danke. Viele Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, bleibt den Märkten treu.
Risiko.
Danger.
Die GetEx Risk Indizes.
Risiko. Schauen wir uns aber zuvor den CNN Fear and Greed Index an, den vermutlich berühmtesten Sentiment am Markt. Und der ist seit der letzten Episode von 23 auf 13 gefallen. Ach du liebe Güte, was denn da passiert? Innerhalb von 2 Wochen nochmals also um 10 Punkte gefallen und damit deutet das wichtige Barometer weiterhin auf extreme Angst. Und wer hat's gedacht, dass das nochmal so weitergeht? Also schauen wir uns dazu die GetEx Riskindikatoren an. Der europäische Long-Term-Indikator im November hat sich immer so über der Nulllinie, aber stets auf der positiven Seite wacker gehalten, außer am 11.11., wo er ein deutlich bärisches Signal ausgesendet hat. Und selbst jetzt, wo der DAX charttechnisch zumindest angeschlagen ist, sind eure Trades immer noch long ausgerichtet. Langfristig über das Jahr stimmt das Bild auch noch, denn der europäische Indikator hat in einer Range von 0 bis plus 0,3 gehandelt, also im moderat positiven Bereich. Im US-Bereich ist es ganz anders, denn sowohl der S&P als auch der US-Long-Term-Indikator haben diesen Monat deutlich verloren und der Riskindikator notiert gerade noch leicht über neutral, aber gerade so. Langfristig seit Juni gab es aber auch hier eine Range von 0 bis 0,03, da der Indikator aber bereits selbst bei 0 notiert, kann das möglicherweise Rückschlüsse auf eine Erholung sein? Könnte. Also insgesamt können wir feststellen, dass wir uns hier von den Märkten in einer Risk-Off-Phase befinden. Das heißt, das Kapital fließt raus aus den europäischen Aktien. Und die Performance-Divergenz setzt sich weiter fort. Das heißt, notieren die Aktien, notiert der DAX oder der Eurostoxx schwach, sehen wir eher einen positiven Ausschlag im langfristigen europäischen GETEX Risk Index. Und das bestätigt auch die sinkende Korrelation aus der vorherigen Analyse der letzten Episode. Das heißt Risk Off, Kapital raus aus Aktien, aber potenziell mit einer positiven Ausrichtung für die Zukunft.
Beauty-Tipps, mehr Glow für euer Depot.
Sebastian, mit welchen Produkten könnte man in dieser Marktphase denn neuen Glanz in die Depots bringen? Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich persönlich finde ja Inline-Optionsscheine relativ spannend. Was ist denn das eigentlich?
Ja, die sind tatsächlich spannend. Inline-Optionsscheine fallen in die Kategorie der sogenannten exotischen Derivate. Das heißt, es ist ein sehr spezieller Payoff, der sich danach richtet, dass der Basiswert, also das kann eine Aktie sein oder ein Index, aber auch ein Rohstoff, sich innerhalb einer bestimmten Bandbreite bewegt. Diese Bandbreite wird bestimmt durch eine obere und untere Barriere. Und solange diese beiden Barrieren nicht berührt werden, kommt es zu einer Auszahlung von 10 Euro. Sollte aber eine der Barriere während der Laufzeit auch nur einmal kurz touchiert werden und erreicht auch ein Intraday, also ein offiziell festgestellter Intraday-Kurs, verfällt das Produkt wertlos. Deswegen werden sie manchmal auch digitale Optionsscheine genannt, weil es eigentlich zum Laufzeitende nur zwei mögliche Auszahlungsszenarien gibt. Entweder 0 oder 10 Euro.
Und es sind immer 10 Euro. Oder ist das so ein Marktstandard?
Ja, das ist ein Marktstandard. Während der Laufzeit kann das natürlich das Produkt andere Kurse annehmen. Also während der Sekundärmarktpreise, also ein Inline-Optionsschein, kann man natürlich auch traden. Man könnte den beispielsweise bei 1 Euro kaufen und bei 3 Euro verkaufen. Aber zum Laufzeitende, zum ordentlichen Laufzeitende, sofern es nicht zu einer Barriereberührung gekommen ist, wird dieser Schein immer 10 Euro zahlen. Also wird es eine Auszahlung in Höhe von 10 Euro geben.
Okay, das ist ja gut, wenn es da Marktstandard ist. Das ist sehr interessant, auch für unsere Zuhörer zu wissen. Kannst du was sagen, wie die Scheine eigentlich entstanden sind, die Inliner? Wir kennen es von Discount-Zertifikaten, die ja schon relativ früh in die Depots ihren Weg gefunden haben als Anlageprodukt. Aber Inline-Optionsscheine, ich habe da lange suchen müssen. Ja, aber vielleicht kannst du mir ein bisschen Licht ans Fahrrad machen, seit wann es die Produkte gibt und wo sie herkommen.
Ja, das ist wirklich auch in der Form ein besonderes Produkt, weil es eigentlich meines Wissens in einem anderen Land in verbriefter Form sowas gar nicht gibt. Und es ist auch erst relativ spät entstanden, und zwar etwa im Jahre 2010. Und ich war da auch nicht ganz unschuldig, weil nämlich bei meinem damaligen Arbeitgeber es so war, es gab eine angehängte Handelsplattform für spezielle Optionen, die nannte sich Click Options. Da konnten also Kunden bestimmte Marktszenarien, das war was fast sowas wie eine Wettplattform, wo man eben auf bestimmte Preisentwicklungen setzen konnte. Und diese Plattform wurde 2010 eingestellt. Und wir hatten uns dann mal die Handelsvolumen angeguckt. Da gab es einen Payoff, der nannte sich Tunnel. Ist uns aufgefallen, dass sehr hohe Volumen gewesen sind. Und dann dachten wir, naja, wenn das eingestellt wird und wenn da so hohe Volumen sind, wie wäre es denn, wenn wir sowas auch imitieren, einfach mal als Produkt hinstellen und gucken, wie die Anleger darauf reagieren? Ja, und das war ein riesiger Erfolg. Also es nach anfänglichen, sag ich mal, Vermarktungsthemen, wo man natürlich den Leuten das erstmal nahebringen musste, aber auch nicht allen, weil nämlich die alten Fans gab es ja noch von dem Tunnelprodukt, wurde das Produkt immer besser angenommen. Das ging so weit, dass wir eigentlich mittlerweile sogar mehrere Häuser haben, darunter eben auch die UniCredit, die dann kurze Zeit später mit dem Produkt kam, aber mittlerweile auch eben die Deutsche Bank, BNP und von Tobel, die dieses Produkt auch mit anbietet. Also es hat sich mittlerweile am Markt richtig durchgesetzt.
Ja, beim Tunnel, da klingelt es auch noch. Und Click Options, das waren Zeiten, das stimmt. Jetzt hast du angesprochen, zu Beginn, sobald eine der Bandbreiten oben oder unten berührt wird, verfällt das Produkt wertlos. Das heißt, und es gibt aber auch einen Sekundärmarkt. Erklär doch uns kurz, wie sich der Preis bestimmt. Und logischerweise wird dann vermutlich auch die Volatilität eine Rolle spielen dabei.
Genau. Also wenn man das jetzt mal als Beispiel vielleicht sagt, wir nehmen eine Aktie, die bei 100 Euro steht, dann könnte so ein Inline-Optionsschein zum Beispiel seine obere Barriere bei 125 und unten bei 75 haben. Also die Abstände sind normalerweise schon großzügig bemessen. Aber klar, je größer die Abstände sind, desto teurer wird das Produkt, weil dann eben die Wahrscheinlichkeit immer mehr sinkt, dass es zur Barriereberührung kommt. Und das erklärt dann auch schon ziemlich gut, wovon der Preis eigentlich bestimmt wird. Der Preis richtet sich eigentlich immer nach der Wahrscheinlichkeit der Barriereberührung. Und neben dem Preis der Aktie ist natürlich die wichtigste Komponente für die Wahrscheinlichkeit dieser Barriereberührung die Schwankungsintensität der Aktie. Also am Markt, in der Fachsprache sagt man die sogenannte implizite Volatilität. Also die erwartete Schwankungsbreite der Aktie über die Laufzeit ist der entscheidende Faktor eigentlich für die Preisbildung. Und dann kann man sagen, je volatiler eine Aktie ist, desto billiger wird der Inlandoptionsschein auch sein, weil eben natürlich die Wahrscheinlichkeit dadurch immer mehr steigt, dass es zu einer Barriereberührung kommt. Und das führt natürlich auch dazu, wenn es während der Laufzeit Volatilitätsveränderungen gibt bei Aktien, dann wird der Inlandoptionsschein entsprechend reagieren. Also wenn die Vola zurückgeht, wird der Inlandoptionsschein auch im Preis tendenziell steigen.
Und Einsatzmöglichkeiten, also bin jetzt einfach drauf gekommen, wir haben jetzt hier einen klassischen oder wir haben noch einen intakten Seitwärtsmarkt, zumindest beim DAX. Welche Einsatzmöglichkeiten bieten denn deiner Meinung nach die Inline-Optionsscheine an der Börse?
Also die klassische Einsatzmöglichkeit ist natürlich auf jeden Fall der Seitwärtsmarkt. Durchaus ein großzügiger Seitwärtsmarkt sein. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt natürlich Inline-Optionsscheine mit sehr weiten Barriereabständen. Es werden aber auch bewusst Produkte aufgelegt mit engeren Barrierenabständen. Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, welche Aktie wir haben. Also wenn wir eher eine Aktie haben in ruhigen Fahrwasser wie eine Allianz oder sowas, dann liegen die Barrieren dann enger. Aber letztendlich ist die Haupteinsatzmöglichkeit natürlich der Seitwärtsmarkt. Ich sage auch immer ganz gerne in meinen Vorträgen, dass es eigentlich kein besseres Produkt gibt, um eben hohe Volatilität oder überhaupt Volatilität auszunutzen und von einem Volatilitätsrückgang zu profitieren. In der Fachsprache sagt man Wohler schreiben. Also man hat hier wirklich noch eine zusätzliche Asset-Klasse letztendlich als Anleger, die man zugänglich bekommt über den Inline-Optionsschein, nämlich Volatilität und eben das Verkaufen von Volatilität, was normalerweise nur institutionellen vorbehalten ist. Deswegen ist dieses Seitwärts-Szenario sicherlich beim Inline-Optionsschein das Spannendste. Nichtsdestotrotz hat sich herausgestellt, dass wir dann doch einige gewiefte Anleger haben oder Trader, die das auch nutzen, um bestimmte Meinungen zu spielen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt hier im DAX der Meinung bin, dass der Markt noch ein bisschen runtergeht, weil wir gerade in der Korrekturphase sind, dann könnte ich mir jetzt überlegen, ich nehme doch einfach mal eine Barriere, die relativ oben, relativ nah ist, aber vielleicht immer noch über dem Allzeithoch, beispielsweise 25.000. Das macht den Schein natürlich billig, weil die Barriere ja nah ist. Und unten wähle ich die Barriere etwas großzügiger, also beispielsweise 20.000. Und so kann ich dann auch eine Meinung einfließen lassen in meine ganze Spekulation und würde dann natürlich profitieren, weil dann spielt die Vola nicht mehr so eine große Rolle. Je näher ich oben an die Barriere rankomme, desto wichtiger wird dann natürlich auch der Kurs. Und deswegen würde jetzt der DAX noch weiter fallen, dann könnte ich mit so einem DAX-Inline-Optionsschein auch bei fallenden Kursen ganz ordentliche Renditen einfahren.
Na, klingt logisch, hast du super erklärt. Jetzt nehme ich an, jetzt gibt's aber auch Risiken natürlich. Ja? Das eine, wo kann man es gut einsetzen? Was sind denn so typische Risiken, die dir einfallen zu Inlandoptionsscheinen?
Also bei allem natürlich Lob für das Produkt darf man natürlich nicht verschweigen, dass es sich um ein hochspekulatives Finanzinstrument handelt. Dieses Produkt endet immer im Totalverlust, wenn die Barrieren berührt werden. Das heißt, ich habe ein sehr, sehr hohes Totalverlustrisiko. Von daher ist es also einzuordnen in die hochspekulativste Kategorie überhaupt bei den Derivaten und führt eben in vielen Fällen zum Totalverlust. Also habe ich ein Totalverlustrisiko bezogen auf den Kurs und dann gibt es natürlich noch das bekannte Emittentenrisiko, was bei jedem verbrieften Derivat, das von einem Emittenten gegeben wird, was sicherlich in der ganzen Risikoeinschätzung etwas niedriger einzustufen ist als hier das Produktrisiko, aber man muss es natürlich mit nennen. Also sofern der Emittent, also in dem Fall jetzt die UniCredit Bank, zahlungsunfähig wird, was wir alle nicht hoffen, ja. Aber sofern das passieren würde, dann wäre auch das Kapital oder das Geld in Gefahr.
Welche Basiswerte hast du denn beobachtet, sind da aktuell am meisten nachgefragt? Ich habe vorhin mal geschaut, zumindest auf Getex sind 15.800 Inliner handelbar, wovon alleine von euch, also von der UniCredit, 9.600 emittiert wurden. Hast du da eine besondere Auswertung, was die Basiswerte betrifft?
Ja, also der absolute Lieblingsbasiswert ist natürlich seit eh und je der DAX. Man muss aber sagen, dass da immer mehr auch jetzt Nasdaq eine Rolle spielt. Sicherlich auch, weil Nasdaq eine hohe Volatilität hat. Also es macht das Produkt wieder attraktiver. Aber darüber hinaus sind es natürlich auch hier die Top-Tech-Aktien. Und also wie eine Nvidia, wie eine Tesla, wie eine Palantir oder eine Meta. Und da kommt dann auch wieder das Volatilitätsthema zum Tragen. Also beispielsweise eine Palantir hatte also phasenweise implizite Rollers weit über 100%. Und da hat sich auch erstmal keiner rangetraut. Wir waren aber dann doch die Ersten, die dann auf Palantir in der Optionsschein emittiert haben. Und die sahen dann natürlich von den Konditionen auf dem Papier erstmal sensationell aus. Ja. Aber das muss dann natürlich auch halten. Und man muss sich ja natürlich auch als Anleger auch irgendwo, sage ich mal, mit sich selber einigen über die Höhe der Barrieren. Die sollte man natürlich schon bewusst so legen, dass sie eben das Risiko eines Knockouts eben nicht so hoch ist. Aber sicherlich empfiehlt sich das bei besonders volatilen Titeln.
Was haben die denn typischerweise für eine Laufzeit deiner Erfahrung nach?
Also die Laufzeit liegt in der Regel zwischen 3 und 6 Monaten. Also die Produkte haben tatsächlich eine Mindestlaufzeit. Das hat auch regulatorische Gründe von 3 Monaten. Ja. Und dann das meist am meisten gehandelt werden zwischen 3 und 6 Monaten. Mittlerweile sind aber die Emittenten auch dazu übergegangen, auch deutlich längere Laufzeiten zu machen, teilweise auch 1 Jahr und noch länger. Da liegen dann natürlich auch die Schwellenweise auseinander. Und das funktioniert dann auch tatsächlich besser bei Indizes, weil ich glaube, auf 1 oder 1,5 Jahre mit einer oberen und unteren Barriere bei einer Aktie, da tut man sich dann schon schwer. Bieten wir an, aber dann, das sieht man dann aber auch im Preis. Und man muss auch sagen, der Anleger muss ja auch nicht immer zwangsläufig bis zum Laufzeitende halten, sondern er könnte sich entscheiden, eine lange Laufzeit zu wählen, einen niedrigen Preis und dann hoffen, dass vielleicht über 2 oder 3 Monate sich der Preis schon nach oben bewegt, weil vielleicht die Wohler fällt oder sich die Aktie oder der Index in die richtige Richtung bewegt. Und dann kann man auch kürzerfristig natürlich die Produkte nutzen. Ja. Aber das, die meistgehandelte Laufzeit ist auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Monaten.
Super. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank. Ein tolles Produkt, toll erklärt für Seitwärtsmärkte. Aber nochmal Achtung, es handelt sich hier um ein hochspekulatives Produkt. Aber möglicherweise für den einen oder anderen von euch das perfekte Produkt für die Marktphase. Sebastian, ganz lieben Dank für die Rubrik Beauty Tipps.
Ich bedanke mich auch, hat Spaß gemacht.
Inside Getex, was hat sich sonst noch so alles getan? Ich habe euch ja angedroht, im November ist so einiges los. Das vorgezogene Jahresend-Rallye-Geschäft, nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch bei Getex. Und zweifelsohne war das Highlight der letzten Woche die Zertifikate-Awards in Berlin, die am Donnerstag den Besten der Besten der Besten der Besten vom Zertifikateberater verliehen wurden. Getex war der Hauptsponsor und natürlich waren wir auch vor Ort vertreten und ich selbst konnte sogar den wichtigen Preis der Kategorie Hebelprodukte überreichen, die, wie ihr ja wisst, mir besonders am Herzen liegen. Und demzufolge nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an die Emittenten, an den besten Emittenten BNP, der den Preis zum 3. Mal in Folge gewonnen hat, der beste Emittent Trading HSBC, beste Bonuszertifikate BNP, beste Finanz-App Stock3 und bester Online-Broker, die kommen direkt. Und in der wichtigen Kategorie bester Anlegerservice sind gleich 3 unserer Emittenten ausgezeichnet worden. Die HSBC auf Platz 1, BNP 2 und UniCredit auf Platz 3. Es war ein super Abend. Es war auch ein langer Morgen, den wir traditionell bei Curry 36 haben ausklingen lassen. Aber es war super. Außerdem sind die Ergebnisse der letzten BSW-Umfrage draußen, bei der ihr wieder fleißig mitgemacht habt. Mit der Frage, was stellt derzeit für euch die größte Gefahr der Aktienmärkte dar? 35% haben geantwortet, die Korrektur hoher Bewertungen, beispielsweise durch die KI-Aktien. 33% haben geantwortet, handelspolitische Unsicherheiten, beispielsweise durch die amerikanische Zollpolitik. 18% sahen geopolitische Konflikte die Ursache. 8% sehen überhaupt keine Gefahren, die will ich mal kennenlernen. Und 7% sagen, steigende Inflationsraten und Zinsen können eine Gefahr für die Aktienmärkte sein. Also denkt bitte an die Absicherung, denn im täglichen Leben schützen uns ja auch Versicherungen bei Schadensfällen und genauso betrachtet die Absicherung in eurem Depot. Wer Gefahren am Aktienmarkt wittert, kann die Risiken dadurch mit Zertifikaten und beispielsweise mit Put-Optionen reduzieren. Beste Grüße möchte ich auch persönlich an den Students Capital Club aus Villingen-Schwenningen geben, an Moritz und Luis und alle Organisatoren. Denn gestern hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit, euch einen Einblick in die Welt der Futures, Optionen und Zertifikate zu geben. Hat mir super Spaß gemacht und ich stehe euch da auch weiterhin zur Verfügung. Ich unterstütze das gerne und ich fand das Format super. Dann finden am Mittwoch, beziehungsweise wenn ihr das hört, fanden gestern die Xenix ETFs Award bei Getex statt und das Finale am Freitag, das Top Trader Event des S-Brokers zusammen mit der HSBC. Also ihr seht, wir werden nicht müde. Es gibt so viele Veranstaltungen, die wir unterstützen, die wir in unseren Räumen abhalten. Das macht Spaß und es war unglaublich im November.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
So, Sebastian, jetzt habe ich noch 5 persönliche Fragen an dich. Nicht lang schnacken, einfach raus damit und feuerfrei. Kugelschreiber oder Bleistift?
Kugelschreiber.
Café oder Bibliothek?
Eigentlich ja beides, aber wenn ich mich entscheiden müsste, nehme ich die Bibliothek.
Hamburger oder Cheeseburger?
Cheeseburger.
Einen Monat im U-Boot oder auf der Raumstation?
Auf jeden Fall auf der Raumstation.
Online-Shopping oder im Laden kaufen?
Ja, ich gebe zu, ich bin ein Fan von Online-Shopping.
Okay. Und die letzte Frage, was war die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
Ja, doch, ich sag einfach mal, dass ich nach München gezogen bin.
Das höre ich natürlich als Wahl-Münchner gerne und ich kann's sowas voll nachvollziehen. Herzlichen Dank, Sebastian.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Welche Themen sind für euch noch so spannend? Was beschäftigt euch? Denn ich möchte das gerne in den kommenden Episoden für euch berücksichtigen. Also schreibt mir es gerne in die Kommentare, lasst mir eure Likes da. Teilt den Podcast gerne, schickt mir Anregungen und ihr wisst, was ihr alles zu tun habt. Mich würde es einfach freuen, wenn ihr da weiter mit dabei seid und keine weitere Folge von Börse aufs Ohr verpasst. Episode 22 neigt sich jetzt dem Ende. Am 4.12. geht's weiter. Lasst euch überraschen, aber bitte nur von meinen Gästen und nicht von den Märkten. Bleibt abgesichert. Genießt den goldenen Herbst, auch wenn es hier in München mittlerweile saukalt wird. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Arrivederci. Servus. Tschüss. Ciao. Und folgt beim Trading. Euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.